Deutschlandfunk Kultur. Gespräche und Musik zu Heiligabend.
Herzlich willkommen. Mein Name ist Anne-Françoise Weber und ich will Sie durch diesen Podcast begleiten, in dem wir über Lieder sprechen. Die Advents- und Weihnachtszeit ist ja wahrscheinlich die Zeit in Deutschland, in der am allermeisten gesungen wird. Da gibt es die christlichen Weihnachtslieder, es gibt aber auch weltliche Popsongs, die vom Weihnachtsmarkt oder sonst etwas handeln. In allen möglichen Genres ist man da unterwegs. Wir wollen in diesem Podcast über religiöse Lieder sprechen und zwar nicht nur über die, die an Weihnachten gesungen werden. Und vor allem wollen wir auch nicht nur auf das Christentum schauen. Wir wollen nämlich auch uns anschauen, wie Jubel, Trost und Klage in den Nachbarreligionen, also in Judentum und Islam, singend ausgedrückt werden. Ich freue mich sehr, dazu drei Gäste im Studio zu haben. Zunächst ist da die Kantorin und Sängerin Yalda Rebling. Sie ist Mitbegründerin der egalitären Gemeinde Ohel HaChidush. Schön, dass Sie da sind.
Guten Abend.
Dann haben wir Frau Tuba Ischik. Sie ist Professorin für islamische Religionspädagogik und praktische Theologie an der Humboldt-Universität zu Berlin. Herzlich willkommen, Frau Ischik.
Vielen Dank, guten Abend.
Und eigens aus Kiel angereist, wo er lange Professor für evangelische Kirchengeschichte war, ist Herr Johannes Schilling. Vielen Dank fürs Kommen.
Ich danke Ihnen, Frau Weber.
Wir werden im Lauf der Sendung noch viel erfahren über Ihre Arbeitsfelder, die alle irgendwie mit religiösen Liedern oder Gesängen zu tun haben. Ich habe zum Einstieg eine Frage, die ist ganz banal, aber sagt, glaube ich, was aus über Sie. Wo und was singen Sie am liebsten? Frau Rebling, fangen wir mal mit Ihnen an.
Ich singe eigentlich ständig. Und was singe ich am liebsten? Alles, was schön ist.
Das ist schon ganz schön viel. Frau Ischik?
Also ich singe eigentlich auch immer, wenn ich weiß, dass ich alleine bin vor allem. Morgens, wenn ich mit dem Fahrrad zum Institut fahre zum Beispiel oder im Institut, weil ich immer meistens die Erste bin und keiner da ist und es schallt so schön im Institut.
Und Herr Schilling?
Ich glaube, ich singe am liebsten im Gottesdienst, in der Kirche, wenn das ordentlich begleitet wird und viele Menschen um mich herum sind und höre auch den anderen dabei gerne zu.
Da haben wir schon viele Elemente, glaube ich, auf die wir zurückkommen werden. Wir werden im Laufe der Sendung viele Lieder und Klangbeispiele hören. Ich kann Sie schon darauf vorbereiten, wir werden durch die Jahrhunderte und durch die Genres springen. Wir haben Liedwünsche unserer Gäste und auch von unserer Musikredaktion ausgewählte Titel. Das wird eine aufregende Reise in die Sendung hinein. Nehmt uns einen Song von James Brown, der verknüpft das christliche Brauchtum mit Santa Claus mit der harten Realität eines Abendviertels. Santa Claus goes straight to the ghetto.
Santa Claus goes straight to the ghetto. Hitch up your reindeer, go straight to the ghetto. Santa Claus goes straight to the ghetto. Fill every stocking you find, the kids are gonna love you so. Leave a toy for Johnny, leave a doll for Mary, leave something pretty for Donnie, and don't forget about Gary. Santa Claus goes straight to the ghetto.
Ich habe schon angekündigt, dass wir durch verschiedene Jahrhunderte ziehen werden. Zum Anfang würde ich gern 800 Jahre zurückgehen. Frau Rebling, Sie haben uns ein Lied von einem Sänger mitgebracht, Süßkind von Trimberg, der um 1250 gelebt hat. Wer war dieser Mann und wovon singt er in diesem Titel Küng Here, hochgelobter Gott?
Süßkind von Trimberg finden wir in der Manessischen Liederhandschrift, eine Sammlung von Minnesängern, Walter von der Vogelweide, Wolfram von Eschenbach, sie sind alle in dieser Sammlung gesammelt von einer jüdischen Familie in Zürich, der Familie Manesse. Und dort finden wir auch eine Miniatur von Süßkind von Trimberg mit dem berühmten Judenhut, mit dem gelben Judenhut, aber auf Augenhöhe mit dem Bischof. Also er muss ein hoch angesehener Sänger in seiner Zeit gewesen sein.
Dann hören wir da doch mal rein.
Aller Ehren dir noch nie gebracht.
also ein jüdischer Sänger an einem sicherlich christlich geprägten Hof, der den gemeinsamen Gott von Juden und Christen besingt. Ein erstes interreligiöses Beispiel?
So kann man das auch nennen. Wie er gelebt hat, wissen wir nicht. Also er ist historisch nicht nachgewiesen, wie manch anderer Minnesänger auch. Aber wir haben seine Texte. Also der zweite Text besingte die starke jüdische Frau. Und da sind wir bei den Sprüchen Salomos, Eshet Chayil. Ganz anders als die hohe Minne der Minnesänger besingt dieser Sänger seine Lebenspartnerin.
Erstaunlich. Frau Ischig, was wissen wir denn über Musik an den Höfen muslimischer Herrscher? Wie sieht es da aus?
Oh, da gab es einiges, was wir gar nicht kennen heutzutage. Also die bekanntesten sind, glaube ich, die Aschiks, so wurden sie genannt. Die Verliebten, können wir sie übersetzen, ein türkisches Wort. Das waren jene, die meistens auch Mystiker waren und die man Hofdichter nannte. Und sie haben Gedichte geschrieben und diese aber vertont. Und dabei haben sie die Langhalslaute benutzt, den Saz, und haben sozusagen im Reinprosa gesprochen. Und daraus ist tatsächlich was ganz Interessantes im Mittelanatolien im Zuge der Zeit eine gewisse Dichterwettstreit entstanden, sodass es dann an verschiedenen Orten sozusagen Wettbewerbe gab und die zu der Zeit lebenden Aschiks zusammenkamen und sich gebettelt haben, wie wir heute sagen würden. Also man hat mit einem Vierzeiler angefangen und darauf hat dann der andere improvisiert, interessanterweise. Und am Ende derjenige, der eben tatsächlich immer noch dichten konnte und den meisten Applaus bekommen hat, der hat gewonnen.
Und das heißt, damit haben Sie schon ganz wunderbar widerlegt, diese Annahme, dass Islam und Musik nicht zusammenpassen würden, was ja immer wieder gesagt wird. Also in der Geschichte gab es immer Musik in muslimischen Kontexten, so richtig, ganz knapp benannt, ne?
Richtig, richtig.
Wir haben jetzt die Höfe uns angeschaut, Herr Schilling. Mich würde jetzt noch mal interessieren, in diesem 12. Jahrhundert, was muss man sich denn da in der Kirche vorstellen? Was gab es da an Gesang? Stand da nur der Priester vorne und hat gesungen oder hat das anwesende Volk mitgesungen an manchen Stellen? Wie war das?
Das kommt ja auf die verschiedenen Gottesdienste an. Also wir müssen erstens unterscheiden zwischen den Klostergemeinschaften, die den Psalter singen, und zwar den ganzen Psalter einmal in der Woche. Und wir müssen zwischen Gemeindeliedern unterscheiden, in denen dann die Gemeinde da und dort auch beteiligt wird, vor allem an den Hochfesten. Also die Lieder, die Luther sich dann zu eigen gemacht hat, Christ ist erstanden von der Marter alle oder Christ fuhr gen Himmel, die sind schon mittelalterlich und werden als sogenannte Leisen benannt, weil sie enden auf Kyrie Eleis, Herr, erbarme dich. Diese Leisen sind der Gemeindegesang des Mittelalters und in der Reformation endet das dann. Der Priester singt ja keine Lieder, sondern der Priester singt die Liturgie der Messe.
Er rezitiert, oder? Na, da muss man sagen, er singt. Rezitieren sagen wir dann tatsächlich besser beim Islam und beim Judentum vermutlich, oder?
Ja, er singt auf eine liturgische Melodie. Es ist keine gesprochene Sprache, sondern es ist eine notierte Liturgie in den entsprechenden Tönen.
Und wir springen zum Judentum. Ich sah Frau Rebling den Kopf schütteln. Was ist richtig? Was der Kantor, die Kantorin rezitiert und singt? Oder was ist richtig?
Ja, natürlich. Und wenn man das Rezitieren nennen möchte, also Liturgie hat immer eine Verbindung zu einem Ton. Das ist bei Ihnen der Psalmton, bei uns ist der Nussach. Und dieser Ton bestimmt die Zeit und auch die Stellung innerhalb des Gebetes. Also im Wochentagsgebet haben die Eröffnungspsalmen einen anderen Ton als dann der Augenblick, dass man zum Schma und seine Segensprüche wechselt. Dann hat man wieder einen anderen Ton.
Und Ton heißt mehr als ein Ton, eine Note. Das ist tatsächlich eine Melodie.
Das sind ja bestimmte Skalen, verbunden mit bestimmten Elementen. Und schon sind wir in einem musikalischen Universum, um es mal so anzudeuten. Aber genau hier sind unsere drei Traditionen sehr eng miteinander verwandt. Das, was für uns Nussach ist, nennt man in der christlichen Tradition Psalmtöne und in der muslimischen Tradition die Makamat. Und sie sind alle drei miteinander verwandt.
Aber im Islam ist es so, dass die Koranrezitation bewusst nicht als Musik benannt wird, oder?
Richtig. Also sie ist nochmal eine eigene Kategorie auf alle Fälle. Man rezitiert den Koran zwar auch in einem bestimmten Makam dann, je nachdem, wenn man den auch gelernt hat. Das ist natürlich sehr anspruchsvoll. Aber man kann ihn auch natürlich sehr improvisiert, also frei auch rezitieren. Dabei können wir eben nicht von Musik sprechen, weil der Anspruch bei der Rezitation ist eben, Gottes Wort verlautbaren zu lassen und sozusagen seine Gegenwart aufzurufen, wenn man so möchte. Also man lässt mit der Rezitation des Wortes Gottes eigentlich irgendwo die Stimme Gott, die Stimme des Propheten Mohammed, weil er sie sozusagen verkündet hat, und dann noch mit seiner eigenen Stimme eins werden. Und das ist eigentlich genau der Moment, wo Wort Gottes eben laut und gegenwärtig und präsent wird.
Das gilt auch für die beiden anderen Religionen,
ja,
oder Frau Riebling?
Naja, wir sprechen von Kriyat Torah, also das Ausrufen, das Aussprechen der Torah. Im Englischen gibt es den Begriff Chanten. Wenn mir jemand sagt, singst du heute die Torah, würde ich mich wehren. Das ist also auch ein grammatisches System, die Ta'amei HaMikra. Und wenn ich die Torah vortrage, dann trage ich sie auch in einem bestimmten Ton vor. Und der Torah-Text klingt wieder anders als der Prophetentext. Und der Text für die Megillot klingt auch wieder anders. Also ich höre sofort, liest sie aus der Torah, liest sie im Prophetentext oder liest sie Shir HaShirim, Ruth und so weiter.
Und Herr Schilling, wie ist das in der christlichen Tradition?
Ich glaube, das Gemeinsame ist, dass es sich jeweils um die Präsenz des Wortes Gottes handelt. Das ist für alle wesentlich dabei. Wie man das versucht, das macht den Unterschied. Und wenn man die lange christliche Tradition des Psalmengesangs nimmt, dann möchte man einerseits Gott loben, indem man besonders schön singt. Und das heißt auch verschiedene Töne, also Töne immer im Sinne von Melodien gebraucht. Und natürlich ist es auch in der Gemeinschaft etwa der monastischen Frauen und Männer eine Freude, wenn man den Ton wechseln kann. Man muss immerhin 150 Psalmen in der Woche singen und da heißt es dann auch Variatio Delectat. Also ein bisschen Unterschied muss schon sein.
Wir haben hier jetzt Musik, die geht zurück auf einen Hymnus. Der Text kommt aus dem 7. Jahrhundert, die Melodie aus dem 12. Veni Emanuel, ein Vers aus der hebräischen Bibel, der dann natürlich christlich gedeutet wurde. Die US-amerikanische Band Punch Brothers hat daraus einen heutigen Popsong gemacht.
Oh come Emmanuel and ransom captive Israel. In lonely exile here until the Son of God appear. Rejoice, rejoice, Emmanuel shall come to thee, O Israel.
Ich würde gern unsere Zeitreise jetzt im Jahr 1524 stoppen, denn damals entstehen erste Vorläufer einer Liedsammlung, die bis heute in evangelischen Kirchen zu finden ist, das evangelische Gesangbuch. Herr Schilling, Sie haben zusammen mit Brinja Bauer gerade ein Buch veröffentlicht, das heißt Singt dem Herrn ein neues Lied, 500 Jahre evangelisches Gesangbuch. Warum waren evangelische Lieder so wichtig, dass schon 7 Jahre nach der Veröffentlichung der Thesen Martin Luthers, also wirklich ganz am Anfang der Reformation, diese Lieder schon gesammelt und verbreitet wurden?
Ich glaube, das hängt damit zusammen, dass Luther unbedingt das Evangelium unter die Leute bringen wollte und sich überlegt hat, wie geht das am besten? Und das geht am besten durch Singen. Und das, würde ich sagen, könnte man auch heute verifizieren. Was man singt, hat ein viel längere Nachhaltigkeit als das, was man nur gesprochen hat.
Und da hören wir mal gleich in ein Beispiel rein, was Sie uns ausgewählt haben.
Jungfrau aus der Kur.
Und es folgen natürlich noch viele Strophen. Die ganze Weihnachtsgeschichte wird da erzählt im Text von Martin Luther. Herr Schilling, warum haben Sie uns ausgerechnet dieses Lied mitgebracht, abgesehen davon, dass diese Sendung am Heiligabend ausgestrahlt wird?
Weil es ein besonders schönes Lied ist, weil es die Geschichte erzählt, weil Luther etwas gemacht hat mit diesem Lied, was wiederum für seine Wirkung spricht. Er hat nämlich ein Lied aufgenommen, von fremden Ländern komme ich her. Und hat das parodiert. Kontrafakturen gibt es ja dann auch zwischen geistlichen und weltlichen Texten. Und er hat versucht, mit diesem Lied, auch mit anderen, alle Gruppen zu erreichen. Über manchen anderen Weihnachtsliedern steht dann auch ein Kinderlied. Und dieses Geschichtenerzählen im Lied, das haftet. Und ich glaube, das ist überhaupt das bekannteste Weihnachtslied gegenwärtig in Deutschland.
Frau Ischig, Sie haben in einem Podcast mal gesagt, eine eigene muslimische Musikkultur in Deutschland ist erst im Entstehen. Wenn Sie dieses Lied jetzt hören, wünschen Sie sich, es gäbe so ein Lied über, was weiß ich, die Himmelsreise des Propheten zum Beispiel, auf Deutsch?
Auf Deutsch wäre schön, ja, weil die Himmelsreise des Propheten ist eine ganz alte Tradition, sowohl in der Überlieferung, also wir haben sehr viele verschiedene ausgeschmückte Überlieferungen über diese Himmelsreise, aber es gibt tatsächlich auch eine eigene alte Musiktradition dazu, die Mirajir genannt wird. Das ist tatsächlich ähnlich wie die Choralgesänge. Diese Gesänge wurden nie notiert, also die Noten sind unbekannt und es wurde von Mund zu Mund, also oral übertragen. Und es gibt heutzutage tatsächlich ganz wenige, 3-4 Menschen in Istanbul, die noch leben und uralt sind, die das noch singen können und versuchen, Jünglinge, Novizen zu finden, die das eventuell noch mitsingen wollen. Und da wird tatsächlich musikalisch diese Geschichte, diese Hochfahrt, diese Himmelfahrt tatsächlich in ihren Stufen ausgeschmückt auch nochmal genau zu diesem, an diesem Abend auch gesungen, tatsächlich. Ohne Musikbegleitung, interessanterweise.
Mhm. Und Sie bilden ja muslimische Religionspädagoginnen und Pädagogen aus und glauben Sie, es gäbe einen Bedarf für solche deutschen, nicht Krippenlieder, sondern Himmelsreisenlieder oder anderes?
Ja, wir haben die Experimente in unserem Trimo-Verein ja immer wieder mal gemacht. Ich habe auch vor 2 Wochen erst wieder einen Workshop gehabt mit meinen Grundschullehramtlern, die dann mit Musikpädagogen zusammengekommen sind. Und wir sind auf ganz interessante Wege gekommen, dass man sich so Fragen stellt, wie kann man eigentlich muslimische Kinder nochmal dahin bringen, eine ganz neue Kultur des Wahrnehmens und des Hörens zu etablieren und zu entwickeln, dass sie Koranrezitation nochmal als sozusagen ein ästhetisches Geschehen wahrnehmen können. Daran ist uns sehr, sehr viel gelegen, weil durch diese ganzen Videospiele und ich weiß nicht, ja, sind die Kinder auch sehr unaufmerksamer geworden. Und ich glaube, es ist umso wichtiger, dass wir neue Mittel und Wege finden, dass wir Kinder auch in Bezug auf unsere religiösen Traditionen und Musiktraditionen vor allem auch nochmal ganz sensibel machen und so sensibel, dass sie das wahrnehmen können, auch nochmal anders hören können. Eine Koranrezitation, einen Psalmgesang zu hören, eine Kantilation, dass man versteht, dass es etwas anderes, als wenn ich jetzt einen Popsong höre.
Frau Rebling, wie ist das im Judentum? Schönerweise zeichnen wir diese Sendung auf am ersten Abend von Chanukka.
Genau.
Das ist eine Geschichte, die könnte man erzählen. Die wird auch erzählt in Chanukka-Liedern,
oder? Ja, natürlich
wird
die, also jeden Abend sitzen wir bei den Chanukka-Kerzen. Heute Abend wird das ein bisschen später sein bei mir zu Hause als üblich, weil ich ja heute Abend hier bin. Ich höre hier immer diesen Unterschied zwischen dem liturgischen Gesang und dem weltlichen Gesang. Ich möchte behaupten, dass wir diesen Unterschied nicht haben. Tora war immer für alle Liturgie, also das Aussprechen der Gebete, der Tehillim, war immer für alle. Ein altes jiddisches Sprichwort sagt, wart nicht auf ein Ness, sorgt Tehillim, warte nicht auf ein Wunder, sagt Psalmen. Die Texte waren in aller Munde. Die Leute hatten ja keine Bücher. Ja, wir haben ja erst seit 500 Jahren gedruckte Bücher seit Gutenberg. Das heißt, die Leute hatten die Texte im Ohr und im Herzen. Und da jeder die Melodien kannte, gab es keinen Grund, die Melodien aufzuschreiben. Also ebenfalls eine orale Tradition, die uns heute zu erstaunlichen Dingen führt. Also wir haben einen alten Piyut, Adonolam. Also eigentlich am Ende eines jeden Gottesdienstes kommt der vor.
Piyut müssten Sie kurz
Piyut
erklären.
Piyut kommt von Poesia, von dem griechischen Wort Poesia. Die Liturgiewissenschaftler streiten darum, ob das zusätzliche Lieder waren, zusätzlich zu dem Gebet oder, wie Adin Steinsalz sagt, sie waren Teil des Gebetes. Also solche pietin-rhythmische Texte, die immer wieder in der Liturgie auftauchen. Und Adonolam ist ein Text, den kann ich eigentlich auf jede Melodie setzen. Ja? Und es ist immer ein Spaß für Bar Bat Mitzvah Kinder, die fragst du dann, was ist deine Lieblingsmelodie? Meinetwegen ein Beatles-Song. Und da kannst du singen, Adonolam, Asher Malach, Beterem Kohol. Der Text ist mehr als 1000 Jahre alt. Ja, also da ist es überhaupt kein Problem, einen alten Text auf eine neue Melodie zu setzen. Aber die Kinder, wenn die Bnei Mitzvah werden, also wenn sie in das Erwachsenealter kommen, dann sowieso, lernen sie eine ganze Menge, sollten auch ein bisschen Hebräisch lernen. Und für uns ist es eigentlich wichtig, dass die Kinder das schon im Original kennen und auch verstehen. Und wenn sie es modernisieren wollen, ja, dann mach doch. Also sucht eine moderne Melodie dafür. In den USA, in der Reformbewegung vor allem, sehr berühmt ist Debbie Friedman, die moderne, ja, fast Popsongs erfunden hat und so viele Leute in die Gottesdienste zurückgeholt hat. Aber die Leute kannten die Liturgie dann nicht mehr. Und momentan erleben wir genau die Gegenbewegung, dass die Menschen wieder den alten Text und den alten Nussach erlernen wollen, um dann mit dem Nussach zu spielen und daraus meinetwegen auch moderne Melodien zu entwickeln.
Sie haben uns mitgebracht ein Chanukka-Lied, Maos Zur, in einer ganz besonderen Vertonung. Die hören wir jetzt erstmal.
Ja.
Maos Zur, Yeshua.
Also der Chanukka-Text Maos Zur, vertont von dem italienischen Barockkomponisten Giacomo Marcello, ein bekannter Kirchenmusiker. Frau Riebling, wissen wir, wie er dazu kam, diesen hebräischen Text aufzugreifen und zu vertonen?
Das kann ich Ihnen nicht sagen, wie er dazu gekommen ist. Wir finden in Italien, in der Renaissance, eigentlich zum ersten Mal wirklich komponierte jüdische Musik. Salomone Rossi war einer der berühmten Komponisten. Er hat auch das Problem, dass wir von rechts nach links schreiben, aber von links nach rechts die Notenschrift geht, gelöst, indem er unter jede Note immer jeweils eine Silbe gesetzt hat. Du musst also ständig in zwei Richtungen lesen. Und Maos Zur ist ein Piyut aus dem 13. Jahrhundert von einem gewissen Mordechai. Das wissen wir anhand des Akrostichons, wenn man die Verse entlang geht.
Also die Anfangsbuchstaben.
Die Anfangsbuchstabe, und wir singen das bis heute. Aber diese Melodie von Benedetto Marcello ist weniger bekannt, und darum habe ich sie ausgesucht, um ein bisschen zu irritieren.
Ja, Irritation ist ja immer schön. Barockzeit ist eine Hochzeit der Kirchenmusik. Da sind wir in den ganz komponierten, ausdifferenzierten Motetten und so weiter drin, für das Christentum ganz zentral. Aber haben wir da vielleicht auch diese starke Fixierung auf die Noten, die für mich bis heute so diese christliche Kirchenmusik doch sehr stark prägt, dass wir so wenig improvisieren können, so wenig die Melodien im Kopf haben und so viel an den Blättern uns abarbeiten, an den Notenblättern, Herr Schilling?
Naja, wir haben ja zwei verschiedene Traditionen. Wir haben den Gemeindegesang und daneben eben tatsächlich, das ist doch interessant, eine weltliche Dichtung, die religiöse Konnotationen hat, aber irgendwann fällt es auseinander. Und dann haben wir die sogenannte Figuralmusik, das heißt die komponierte Musik, und im 17. Jahrhundert die drei großen S, Schein, Scheid und Schütz, die Bibeltexte vertonen. Und damit kommt das Wort Gottes nochmal ganz anders unter die Leute. Und wir haben außerdem verschiedene konfessionelle Musiken, denn die Katholiken vertonen das Ordinarium der Messe. Und da haben wir wunderbare Kompositionen, aber immer denselben Text. Und in den evangelischen Psalmmotetten haben wir in der Regel den Text, der zu dem entsprechenden Sonntag gehört, oder auch Evangelienmotetten, in denen einfach der biblische Text dann 3, 4, 5, 6 oder gar 8-stimmig gesetzt wird. Und außerdem noch eine choralgebundene Instrumentalmusik, insofern zum Beispiel Johann Sebastian Bach sein Orgelbüchlein schreibt und sich eine Liste macht über alle Choräle, die er mal vertonen möchte, die er nicht alle ausgeführt hat. Aber da liegt immer der Cantus Firmus des jeweiligen Liedes zugrunde und der wird dann mehr oder weniger künstlich ausgeschmückt.
Frau Ischig, ist es vielleicht so, dass eben weil der Korantext so eine besondere Stellung hat, die Musik im Islam eher auf eigenen Texten beruht und eben nicht Koranverse in Musik gesetzt werden? Sie haben uns ein Lied mitgebracht von Shemseddin Sivasi, Zeitgenosse Martin Luthers. Vielleicht hören wir es erstmal und danach sagen Sie uns was dazu. Sagen Sie uns doch ein bisschen, wer war dieser Shemseddin Sivasi, wovon handelt dieses Stück?
Also Shemseddin Sivasi ist ein ganz bekannter Dichter gewesen, aber auch wieder ein Sufi-Dichter. Man sagt auch über ihn, dass er ein Ordensdichter war. Deswegen auch, weil vor allem in seinen Gedichten, also er hat auch einen Divan, eine eigene Gedichtssammlung. Und er hat eigentlich in seinen Gedichten seine göttlichen, ja, mystischen Erfahrungen niedergeschrieben. Deswegen sind die Texte, wenn man sie heute versucht zu übersetzen, ich habe das ja für Sie mal versucht, unheimlich schwierig, aus dem Kontext gerissen tatsächlich eine gute Übersetzung zu finden, weil spirituelle Erfahrungen sich sowieso ganz schwierig eigentlich in Worte fassen lassen.
Aber ich fand das toll, was Sie da übersetzt haben und lese das jetzt mal vor, ein paar Zeilen. Die Moschee und die Medrese, also die Koranschulen, haben wir den Textgelehrten überlassen. Um Gott anzubeten, reichen uns die um Gott Besorgten. Das macht ja irgendwie so eine Konfrontation auf zwischen denen, die da noch den Text studieren müssen, aber wir sind die, die mystisch mit Gott uns vereinen. Ist da Musik und Tanz eine andere oder eine bessere Form von Gebet oder Studium des Textes?
Ja, so scheint es erst einmal richtig. Also es gibt so zwei, wenn wir das so ganz krass sagen sollten, so zwei Strömungen. Die eine, die sagt, wir können Gott erreichen über Gotteserkenntnis, also erreichen wir, indem wir ganz viel Textgelehrsamkeit machen, also dass wir ganz viel Texte lesen und auslegen und kommentieren und so weiter. Und es gibt eine andere Strömung, eben die mystische Strömung, die als Strukturelement sozusagen die Liebe hat in der Gottes-Mensch-Beziehung und die sagt, es läuft eigentlich darauf hinaus, dass wir den Weg suchen sollten oder immer auf diesem Weg sein sollten, Gott zu lieben. Da ist dieses Motiv des Menschen als Reisender auf dieser Welt eben sehr stark. Das wird bei Sivasi auch sehr, sehr deutlich. Und hier ist gerade diese Erfahrung von, er ist total in dieser Ekstase, in dieser Gottesliebe und spricht Gott auch in diesem Gedicht auch an. Zeig mir dein Gesicht und du zeigst dich auch nur denen, die dich lieben und die sich aus Liebe für dich sozusagen drehen, in Ekstase drehen. Und die Moschee und die Medrese, die kann gerne den Textgelehrten überlassen sein. Wir suchen diejenigen, die um dich besorgt sind, die darum besorgt sind, eigentlich auch dich weiterhin zu lieben. Und zu diesem Lieben, interessanterweise, gehört eben, also dieses Jamal, das Schöne Gottes zu sehen, verläuft eigentlich auch immer durch Jalal, also durch auch schwierige Zeiten. Also auch, wenn ich mal auf den Boden falle oder wenn ich Heimsuchen ertragen muss, wenn ich hingefallen bin, dann läuft eigentlich dieser Weg genau wieder zum Schönen. Also ich muss aber immer in dieser Gottesbewusstsein sein. Also ich Muslim sein eigentlich, weil Muslim sein bedeutet, in Gottes Gegenwart zu stehen.
Frau Riebling, es gibt ja auch eine wichtige jüdische Mystik. Sind das ganz ähnliche Gedanken?
Ja, natürlich. Die Mystiker sind immer sehr verwandt und kennen sich natürlich alle. Aber dann, wo es also auch mit den Aufklärern ja zu richtig tätlichen Auseinandersetzungen kommt, das sind die osteuropäischen Chassidim, die Mystiker. Aber auch entstanden eben nach den Pogromen von 1648, den Bogdan-Chmelnitzki-Aufständen, wo wirklich alles Leben da niederlag und die Leute nichts mehr hatten. Und dann kommen die Chassidim und sagen, das macht nichts. Es ist die Liebe zum Ewigen, auch eine enge Beziehung zur Natur, ja, auch die Liebe zur Natur. Und die aufgeklärten Wissenden in Vilna, die fanden das alles gar nicht so toll. Und ja, bis heute ist diese chassidische Musik in vielen Herzen, in vielen Kontexten findet man sie wieder, die Nigunim, diese Lieder ohne Worte, wo das Herz so voll ist, dass sie die Worte fehlen und dann sing doch einfach. Viele kennen diese Nigunim leider nur als die fröhlichen, tanzbaren, aber es gibt auch sehr viele Nigunim, die richtig tief runtergehen. Und das ist eine wunderbare Tradition, Kultur, die wir den Mystikern da zu verdanken haben.
Und ich habe erfahren, dass in Ihrer Gemeinde vor dem Torah-Studium werden Nigunim gesungen.
Ja, ich meine, die Psalmen eigentlich sind das alles Tehillim, die wir da sagen. Damit beginnen wir unser Gebet und das kann man gerne auch mit einem Nigun weitersingen. Ne? Dass man einen Psalm singt auf eine bestimmte Melodie und dann singt man diese Melodie weiter. Oder am Freitagabend, wenn wir die Braut Shabbat begrüßen, verschiedene, auch ein sehr mystischer Text übrigens, also wenn wir die Braut Shabbat willkommen heißen, dann kann man diese Melodie auch weiter singen und dann wird oft mal getanzt.
Herr Schilling, mir fällt ja bei Mystik, Komposition und Natur sofort Hildegard von Bingen ein.
Natürlich, mir auch und noch einige andere christliche Mystiker. Bei allen ist, glaube ich, der Versuch unternommen, Gott näher zu sein als unter normalen Umständen. Und das Schwierige ist jedenfalls in den christlichen Texten, die ich kenne, wie man das zum Ausdruck bringt. Auch Hildegard hat ihre Visionen aufschreiben lassen und nicht selber notiert. Und ich glaube, Mystik ohne Liebe ist unvorstellbar. In allen Religionen spielt die Liebe eine große Rolle. Und die Frage ist, wie die Liebe zu Gott und die Liebe, die von Gott auf mich zukommt, einander begegnen können. Es gibt durchaus natürlich auch jenseits der Klostermauern solche mystischen Traditionen, etwa bei Gerhard Terstegen oder bei dem sogenannten Angelus Silesius, dem cherubinischen Wandersmann. Der kreist eigentlich immer um die Frage, wie kann ich von mir selbst wegkommen und zu Gott hinkommen? Und im Hinblick auf das Weihnachtsfest konkretisiert sich das dann eben auch in der Liebe zu diesem kleinen Kind, das da in der Krippe liegt. Deswegen ist die Weihnachtsdichtung auch immer ganz besonders liebevoll.
Wir haben schon, glaube ich, verschiedene Querverbindungen festgestellt zwischen den Religionen. Es gibt ja auch Projekte, die sich genau dieser Sache widmen, die versuchen, das zusammenzubringen. Frau Ischig, Sie haben schon Trimum erwähnt. Das ist ein interreligiöses Projekt, bei dem Sie Mitglied sind. Sie haben uns auch ein Lied mitgebracht, da hören wir jetzt erstmal rein.
بسلامك
Ja, das war nur ein Ausschnitt. Danach sind auch noch ein jüdischer Kantor und ein christlicher zu hören. Hier also ein Workshop mit Kindern, aber sie haben auch einen eigenen Chor. Sie singen gemeinsam religiöse Lieder aus verschiedenen Traditionen. Und dabei gibt es die Regel der musikalischen Gastfreundschaft. Das habe ich gelesen in dem Buch Singen als interreligiöse Begegnung über das Trimum-Projekt, das Sie mit herausgegeben haben. Frau Ischig, was heißt das, musikalische Gastfreundschaft? Das ist wahrscheinlich mehr als Tee und Plätzchen anzubieten, oder?
Genau. Also das funktioniert folgendermaßen. Bevor wir ein Projekt starten, setzen wir uns ein Thema und wir fragen uns erst einmal, wie können wir uns theologisch nähern, also interreligiös vor allem, jüdisch, christlich und muslimisch, und sehen die Gemeinsamkeiten und die Differenzen. Und wir fragen uns jetzt, wie kann ich aber den religiös anderen musikalisch jetzt weiterhin sozusagen eine Gastfreundschaft anbieten, wo er vielleicht in meinem Text nicht mitsingen kann. Also diese theologischen Differenzen kann man einfach sehr gut in der Musik abbilden und sehr schön abbilden. Und genau das haben wir versucht. Also wenn die trinitarische Formel aufgesagt worden ist, kann ich immer nur die erste Zeile mitsingen, aber dann summe ich weiter beispielsweise. Ja? Dass man einen Klangteppich unterbreitet für diejenigen, die dann an der Stelle eben nicht mitgehen können. Zum Beispiel.
Sie haben das auch eben mit dem Gesangbuch Lieb, wir glauben Gott im höchsten Thron, genauso gemacht. Dass also wirklich nur die mitgesungen haben, den der gesungene Text auch wirklich ihre Glaubensüberzeugung ausgedrückt hat und die anderen haben mitgesummt und sozusagen den Teppich für die anderen geboten.
Richtig, genau.
Herr Schilling, was fällt Ihnen zu diesem Gesangbuchlied an?
Ja, interessant. Ich habe das oft gesungen und auch selber, wenn ich Gottesdienst halte, schlage ich das vor. Ich habe noch nie überlegt, ob das auch für Nichtchristen ein sangbares Lied ist. Also wir glauben Gott im höchsten Thron ist, glaube ich, unstrittig. Ja, wir glauben Christus Gottes Sohn geht schon nicht mehr. Aus Gott geboren vor der Zeit auch nicht. Ja, allmächtig, allgebenedeit wäre wieder möglich. Ja, und dass man aber überhaupt in eine Situation sich begibt, in der man gemeinsam singt und, ich sag mal, die Glaubensüberzeugung des anderen mitträgt, weil ja der Gesang trägt und aber auf der anderen Seite auch aushält, ist es ja nicht mein Glaube. Ja, ich kann von keinem Muslim erwarten, dass er irgendwie der Trinitätslehre zustimmt.
Frau Riebling?
Ja, ich habe da einen Vorschlag dazu. Ich habe ja 2008 in der Columba angefangen, mit Ars Corandis Köln und Maria Jonas zusammenzuarbeiten. Und wir haben seitdem sehr viel mit den Tehillim, mit den Psalmen experimentiert, mit den verschiedenen Psalmtönen und dem Nusach dazu und haben eigentlich festgestellt, dass wir die Töne voneinander übernehmen können. Der Unterschied entsteht im Klangbild, entsteht durch den Text. Draufgekommen bin ich über den sogenannten Cantus Peregrinus, wo mir immer jemand sagte, ja, das ist der jüdische Psalm. Was ist daran jüdisch? Bis ich dann begriffen habe, es ist der 114. Psalm, Bezeit Israel Mitzrayim, als Israel aus Ägypten auszog. Und deshalb also der jüdische Psalm, weil es um Israel, also um diesen 114. Psalm ging. Und natürlich kann ich den hebräischen Text auf diesem Psalmton setzen. Und wir haben angefangen, auch den lateinischen Text dann wieder auf meinen Nussach zu setzen, also hin und her zu spielen. Und dann kam dieser Nachsatz, der immer kommt. Also ich kann jetzt kein Latein, in Spiritu Sancto, was man immer am Ende des Psalms sagt.
Ja, wie heißt es denn?
Gloria Patri.
Ja, Gloria Patri et Filio et Spiritus Sanctus.
Genau.
Sancto, ja.
Gut, wir haben am Ende eines jeden Psalmbuches haben wir auch eine Formel zu stehen. Und die geht Baruch Shem Kevod Malchutol Leolam Vaed Vayimalech Evodot Kol Haaretz Amen V'Amen. Ich kann also auf denselben Ton meinen hebräischen Text sagen, der ein völlig anderer Text ist.
Der aber auch
also
Gott
der
lobt.
Mein Text ist. Aber ich kann die Musik nehmen, um die beiden Dinge zusammenzubringen.
Das haben wir in Trimum eigentlich immer wieder gemacht, genau.
Ja, aber nur, dass ich den, also in der Liturgie habe den Text.
Mhm. Ja. Ja, wir haben auch tatsächlich Liturgietexte genutzt, interessanterweise.
Okay.
Ja. Also das Gloria Patri gehört ja überhaupt nicht zu dem Psalm dazu.
Nee, aber
sondern das wird immer angefügt. Und was ich aber noch bemerken wollte, ist so schön, dass Sie immer wieder singen. kein Christ könnte auf die gleiche Melodie, die allen nun zu Gebote stünde, hier singen. Ich kann nicht vergleichbar eine Melodie singen, die für sie kommun ist.
Ich habe jetzt eben den Cantus Peregrinus genommen.
Ja. Gut, aber wir sprechen die Psalmen ja normalerweise. Und wenn sie dann aufgeführt werden, auch im Gottesdienst aufgeführt werden oder im Konzert, dann sind sie liturgisch eben nicht mehr eingebunden und die Gemeinde kann das nicht mittragen. Schade.
Aber schade, ja. Also vor allem durch den Wechselgesang könnte man das ja immer wieder singen. Also die Mischner lehrt uns ja, wir haben keine Melodien. Ja, aber die Mischner lehrt uns, wie die Tehillim gesungen worden sind. Also entweder nach der Art des Lehrers und des Schülers. Ich sage ein Vers, du wiederholst den Vers. Oder aber nach der Art des Schma. Ich sage einen Vers und der nächste Vers, den sagst du dann. Und dann sage ich den übernächsten Vers. Aber man kann es auch sagen, ich sage einen Vers und du antwortest mit Halleluja. Und dann sage ich wieder einen Vers und du antwortest mit Halleluja. Und auf die Art und Weise kannst du eine ganze Gemeinde zum Singen bringen.
Naja, und vor allem im 20. Jahrhundert haben ja die liturgischen Bewegungen innerhalb der evangelischen Kirche immer wieder dafür gesorgt, dass der Psalmgesang erneuert wird. Also in Alpirsbach oder die Michaelisbruderschaft. Dadurch kriegt der Psalter eine ganz andere Lebendigkeit, als das vorher der Fall war.
In diesem Podcast von Deutschlandfunk Kultur sprechen wir weiter über religiöse Lieder und zwar mit Jalda Rebling, die nicht nur Kantorin ist, sondern schon als Jugendliche mit ihrer Mutter Lin Yaldati jiddische Lieder auf der Bühne aufgeführt hat. Wir sprechen mit Tuba Ishik, die nicht nur islamische Religionspädagogin ist, sondern Mitsängerin des interreligiösen Musikprojekts Trimum und mit Johannes Schilling, der nicht nur evangelischer Kirchenhistoriker ist, sondern auch Organist und Cellist. Ich habe hier noch einmal eine kurze Frage an meine Gäste. Können Sie noch singen, wenn Sie traurig oder wütend sind, oder geht dann nur noch schreien oder weinen? Und wenn Sie singen, was singen Sie dann, Frau Rebling?
Tehillim.
Psalmen.
Ja.
Da gibt es für alles einen Text.
Ja.
Frau Ishik?
Also ich singe auch tatsächlich dann religiöse Lieder. Oder es gibt so bestimmte koranische Textstellen, die von der Art und Weise, wie ich sie, also mit welcher Melodie ich sie singe, mir gut tun. Auch weil sie nicht nur von der Melodie her, sondern auch vom Sprachklang her wirklich so, ja, so mein Frust irgendwie rauspustet. Al-Qari'ah, mal-Qari'ah, wa ma adraka mal-Qari'ah, zum Beispiel.
Und das heißt übersetzt?
Es hat wirklich was mit Pferdehufen und so weiter zu tun. Also, aber die genaue Übersetzung werde ich jetzt nicht hinkriegen.
Herr Schilling.
Wütend bin ich, glaube ich, selten. Aber wenn ich in einer solchen Lage bin, dann fällt mir als erstes Psalm 130 ein. Aus der Tiefe rufe ich Herr zu dir. Den würde ich dann laut sprechen.
Also nicht mehr singen.
Nicht mehr singen, weil es da keine Melodie gibt, auf die wir den singen.
Ein entsetzter Blick von Frau Riebling.
Ich kann natürlich das Lutherlied aus tiefer Not schreie ich zu dir singen, aber dann ist mir doch der Psalmtext als Text noch emotional näher als das Lied.
Frau Rebling, Sie würden den nicht sprechen.
Wenn ich keine Melodie habe, dann finde ich eine Melodie. Ja. Gam choshech lo yachshich mimecha velayla kayom yair ka choshecha ka ora, so wie dein Licht, so dein Dunkel. Das ist der 139. Psalm. Und da kann man natürlich sofort eine Melodie drauf erfinden und ein Chant zum Beispiel draus machen und den Vers immer wieder wiederholen, ja.
Wir wollen gleich diesem Motiv der Klage im religiösen Lied noch etwas nachgehen. Vorher haben wir hier noch ein bisschen Weihnachtsstimmung aus einer Weltgegend, in der Judentum, Christentum und Islam sich auf jeden Fall vielfältig begegnen. Mediterranean Christmas heißt dieser Song. Er kommt von Josh Rouse, der stammt aus den USA, ist aber viel gereist und hat diesen Titel wohl in Valencia geschrieben.
Merry Christmas, everybody. Feliz Navidad. Sun is shining, we're wearing flip-flops, Mediterranean. There's some strong coffee in the morning, I think I need it now.
high school, and I was coming back.
Ich habe jetzt eine kleine Hörprobe für Sie, bei der ich Sie fragen würde, wo Sie die wohl verorten. Was würden Sie sagen? Wo kommt dieses Musikstück wohl her?
Kommt mir orientalisch vor, jedenfalls nicht europäisch. Ich bin ganz unsicher, ob es sich dabei um Klage handelt oder vielleicht auch um etwas Freudiges, weil der Rhythmus und die Singstimme für mich nicht so ganz miteinander übereinstimmen.
Frau Ischig, Assoziationen?
Also ich habe irgendwie unmittelbar an Libanon gedacht. Arabisch, und wenn ich richtig verstanden habe, geht es sogar um Jesus oder Augen, Isa, Ainun, also irgendwie die Augen Jesu oder so. Nein.
Frau Rebling, machen Sie eine Auflösung.
Hebe die Augen zu den Bergen. Von wo kommt meine Hilfe? Das ist der 121. Psalm.
Und das war Hebräisch? Das war Hebräisch. Und ja. Woher, was ist das für eine Tradition, Frau Rebling? Können Sie uns das ein bisschen verorten?
Ich glaube, das ist eine jemenitische Tradition, also Mizrahi, jüdische Tradition. Man vergisst ja immer sehr gern, dass mehr als 50% der Israelis vor der Einwanderung aus der ehemaligen Sowjetunion Arabisch als Muttersprache hatten, dass sie aus den arabischen Ländern gekommen sind.
Also als ich das Stück zuerst gehört habe, dachte ich an Abdel Wahhab oder so einen großen ägyptischen Sänger. Ne? Ich hätte auch nicht das jetzt in irgendeinen jüdischen Kontext verortet, aber ja, so ist es. Herr Schilling?
Naja, aber dieser schöne 121. Psalm hat natürlich in der abendländischen Kompositionsgeschichte eine hervorragende Bedeutung. Und vor allem bei dem wunderbaren Komponisten Felix Mendelssohn Bartholdy.
Dankeschön so für den Teaser. Den hören wir uns jetzt gleich an. Also eine leicht abgewandelte Version des 121. Psalms. Für Sie, Herr Schilling, eine Sternstunde christlicher Musik?
Ja, doch. Also, also die Gemeinsamkeiten, die wir mit den Juden teilen im Hinblick auf den Psalter, sind religiös gar nicht hoch genug einzuschätzen. Und wenn man natürlich Mendelssohns Lebensgeschichte sieht, ob das nun Elias ist oder Paulus, das ist dann Musik, die ja keine Kirchenmusik im engeren Sinne ist, sondern das ist religiöse Musik. Und das ist auch ihre Stärke, dass sie dann über die Konfessionen hinaus die Menschen erreicht. Und natürlich dieser dreistimmige Frauenchorsatz ist so himmlisch und so schön, dass er einen richtig entführt.
Frau Riebling?
Ja, ich würde an der Stelle fragen, was ist religiöse Musik? Gute Musik hat immer eine tiefe Spiritualität. Und für einen Atheisten ist dieser Choral genauso schön wie für jemanden, der da eine religiöse Beziehung zu aufbaut. Da wären wir dann bei der Frage, gibt es Ismus in der Musik?
Frau Ischig, wie ist das mit dem Psalter? Wir haben jetzt schon gemerkt, dass das in der christlichen und jüdischen Tradition ganz zentrale Texte sind und ich glaube tatsächlich, diese Verse vielen Gläubigen doch sehr vertraut sind. Ich weiß, der Psalter als Sabur spielt auch eine Rolle im Islam, aber wie ist das bei gläubigen Muslimen, die jetzt keine Theologie studieren? Sind denen solche Verse vertraut?
Also ich würde das verneinen tatsächlich. Sabur ist tatsächlich ein Text, der vielen überhaupt nicht bekannt sein dürfte. Ich meine, viele haben sicherlich noch eine Bibel zu Hause in ihrer jeweiligen Muttersprache mit Ersten und Zweiten Testament, aber im Psalter glaube ich wenige. Also ich habe einen auf Hebräisch, auf Deutsch übersetzt, ja, als Kind sozusagen dieses Kontextes, dieses Landes auch, weil es für mich zur Kultur gehört und ich mich damit auch beschäftige. Auch theologisch, aber auch eben als Hobbysängerin und Musikaffine, aber ja.
Frau Riebling, Sie sagten, Sie haben ein Psalmenprojekt gemacht, in dem Sie verschiedene Traditionen zusammengeführt haben.
Ja, in dem wir, also das begann im Jahre 2008 in der Columba in Köln, wo Maria Jonas seitdem jährlich eine Klangwerkstatt durchführt. Ein wunderbarer Raum, weil er akustisch so großartig ist. Und wir haben dann sehr schnell festgestellt, was für uns Nussach ist in der christlichen Tradition, die Psalmtöne, dass sie natürlich miteinander verwandt sind und haben dann begonnen, mit den Texten zu spielen. Also es ging los mit dem 114. Psalm auf den Cantus Peregrinus, wo ich dann aber mit dem Ton nicht einverstanden war, weil in diesem Text was völlig anderes passiert. Also da hüpfen die Berge wie junge Widder und so weiter. Da passiert ja richtig was. Das ist ein Erdbeben, was da passiert, wenn das Meer sich teilt und wir aus Ägypten ausziehen. Und dann haben wir die Texte umgedreht. Dann haben wir also auf den Nussach den lateinischen Text gesungen, ja, und haben angefangen, damit zu spielen. Und dann traf ich noch eine Muslima, die eine hervorragende Koran-Rezitatorin ist. Und wir stellten dann sehr schnell fest, dass es im Koran Psalmverse gibt und haben dann versucht, die drei Traditionen übereinander zu legen. Ja? Übereinander. Denn der Unterschied im Klang entsteht natürlich durch die Sprache. Latein klingt völlig anders als Hebräisch und Hebräisch und Arabisch sind sehr eng miteinander verwandt. Und es war für uns eine unglaubliche Erfahrung dort, wo wir theologisch auseinander liegen, uns dann in der Musik zu treffen, da wir aus unsere Musik aus derselben Quelle schöpfen. Jüdische Musik ist in ihrem Ursprung orientalische Musik. Und das ist eine wunderbare Erfahrung, wo ich dann immer denke, wenn wir mehr Musik miteinander machen würden, könnten wir einige Kriege verhindern.
Frau Ischig,
ich gehe ganz mit Ihnen, Frau Rebellinia. Bin ich ganz bei Ihnen.
Ja, über die Sprache möchte ich nachher noch mit Ihnen reden. Ich bin erstmal noch bei diesem Gedanken der Klage und des Trostes. Und ich habe den Eindruck, dass in den meisten Psalmen und auf jeden Fall in den Stücken, die Sie auch hierher mitgebracht haben, es doch ganz schnell weggeht von der Klage und wir ganz schnell wieder beim Trost sind. Ich habe aber unter den Gesangbuchliedern, die Herr Schilling vorgeschlagen hat, jetzt doch mal eins rausgesucht. Das ist eine Karfreitagsklage über den Tod Jesu. O Traurigkeit, o Herzeleid. Herr Schilling, sagen Sie uns ein bisschen was über dieses Lied, das mir ja doch ein bisschen vorkommt wie eine geschummelte Klage, denn an Karfreitag ist man natürlich unendlich traurig, aber man weiß, Ostern kommt danach.
Ja, geschummelt ist es trotzdem nicht. Die Christen müssen ja damit umgehen, dass Gottes Sohn, also Jesus von Nazareth, am Kreuz gestorben ist. Und das kann man unterschiedlich deuten, aber dass er tot ist, darüber kann es keinen Zweifel geben. Und dass das beklagt wird, dass man den toten Gott beklagt, das, glaube ich, gehört dazu. Das ist in der Geschichte der Frömmigkeit auch so ein Mitleiden mit dem Sohn, eine richtige Compassio-Theologie. Das ist auch bei den Mystikern übrigens immer der Fall. Und man muss es aushalten, wir halten es nur nicht mehr so richtig aus, von Karfreitag wirklich bis Ostern durchzuhalten. Also der Karsamstag ist eigentlich für die Christen ein wesentlicher Tag, denn da ist Gott tot und er ist noch nicht auferstanden. Trotzdem ist klar, von der christlichen Auferstehungshoffnung von Ostern ist alles andere auch zu deuten. Und auch die Geburt des Kindes und seine Auferstehung gehen ja über den Tod hinweg. Trotzdem fällt mir immer ein als Klagelied der Anfang der Matthäus-Passion. Kommt, ihr Töchter, helft mir klagen. Das ist eine so ergreifende Musik, dass man sich da ganz reingeben kann und weiß, da ist wirklich was zu beklagen oder jemand.
Eine Strophe in diesem Lied, O Traurigkeit, O Herzeleid, lautet: Dein Bräutigam, das Gotteslamm, liegt hier mit Blut beflossen, welches er ganz mildiglich hat für dich vergossen. Kann man das heute noch singen? Verstehen das Leute heute noch?
Ich glaube, das wird immer schwieriger. Also überhaupt mit dem Blut umzugehen, ist ja eine in allen Religionen eine ganz heikle Angelegenheit. Was soll ausgesagt werden? Gott gibt sich selber für den Menschen aus Liebe am Kreuz. Und die höchste Gestalt der Zuwendung dieser Liebe ist der eigene Tod. Und ich habe immer, wenn ich in solchen Zusammenhängen gesprochen habe, davon gesprochen, dass dieser Kreuzestod ein Liebestod ist. Anders kann man ihn vernünftigerweise nicht verstehen.
Und würden Sie dieses Lied heute in einem, sagen wir, Jugendkreuzweg singen lassen? Oder würden Sie sagen, schauen wir doch mal, was das neue geistliche Lied uns da zu bieten hat, damit das irgendwie alles ein bisschen näher an den Jugendlichen dran ist?
Ich glaube, ich würde das nicht singen lassen, sondern würde sehen, auf welche Weise kann denn diese Botschaft in angemessener Sprache gegenwärtig den Jugendlichen vermittelt werden. Also da ist einer, der sein Leben für dich gibt. Das ist dann schon jugendgemäß, wenn man so Jugendgruppen anschaut und sagt, der hat alles für dich gegeben. Ja, mir fällt jetzt kein Text ein, ich bin ja kein Dichter. Aber das ist so fremd, aber natürlich für das 17. Jahrhundert in seiner Drastik, wenn man sieht, auch wie zum Beispiel die böhmischen Kruzifixe dargestellt sind, die gehen ganz anders mit der Leiblichkeit und mit dem Tod und Blut um. Das können wir in dieser Form, glaube ich, nicht mehr.
Frau Ischig, Sie haben uns einen Titel zum Thema Trost mitgebracht, der sich auch einer alten Sprache bedient, nämlich des Osmanischen. Hören wir erstmal rein.
Ey Gönül, bakma cihane, gün gelir seyran gider. Ey gönül, bakma cihane, gün gelir seyran gider. Durma ağla, gözlerin gel, bu kafesten can gider.
Ein Lied, was in verschiedenen Fassungen zu finden ist. Hier war es von der Sängerin Elif Omurluya. Ist das eine Sprache, die Menschen, die des Türkischen, des modernen Türkischen mächtig sind, heute zumindest ansatzweise verstehen können? Oder muss man da studiert sein, um da zu verstehen, worum es geht?
Nein, tatsächlich. Das ist ein Text, den jedes türkische Kind, das vielleicht schon die Lycée beendet hat, sozusagen, also das Gymnasium, diesen Text verstehen kann. Der ist nämlich schon sehr vertürkisiert, sage ich mal. Also auch in diesem Zuge des Trendes, dass man mehr und mehr aus den türkischen Texten dann die arabischen und persischen Begriffe rausgenommen hat, enthält dieser Text zwar weiterhin arabische und persische Begriffe, weniger persisch, mehr arabisch, aber er ist gut zu verstehen. Vor allem ist das wieder ein Mystiker, der das geschrieben hat, Kelami, der ja Mitte des 18. Jahrhunderts geboren worden ist, in Istanbul gelebt hat, auch ein Ordensmeister war und so weiter. Aber das Interessante ist ja bei diesem Lied und dieser Version, die habe ich ganz bewusst gewählt, weil die im Nihavend Makam ist. Und die, als sie mir den Titel Trost gegeben haben, ist mir dieser Makam irgendwie eingefallen. Der hat nämlich so diese Schwere irgendwie, aber auch irgendwo so eine gewisse Wärme und dieses Aufgenommensein und ich weiß nicht, so umarmt sein, so eine gewisse Wärme, aber auch so ein Teil von so ein bisschen Melancholie, ehrlich gesagt. In der osmanischen Tradition gab es ja auch den Ansatz, dass man mit bestimmten Makamen zu bestimmten Uhrzeiten, wenn man sie gespielt hat, den Glauben hatte oder die Vorstellung, dass man damit Menschen auch heilen konnte. Ganz bestimmte, ja, mit dem Nihavend-Makam durch Blutung stärken und Bauchschmerzen irgendwie vermeiden und sowas reduzieren. Aber es wurde auch gesagt, dass dieser Makam auch Menschen mehr zu Vertrauen leiten würde. Und für dieses Lied passt das einfach, weil das Lied lädt nochmal so ein, schau nicht so auf die Welt, sei nicht behaftet und verhafte nicht an dieser Welt an, die geht vorbei. Auch dein Leben geht vorbei und das Leben geht vorbei. Und nimm alles nicht so ernst, also relativiere alles und schöpfe mehr Vertrauen eigentlich in Gott, egal was dir begegnet. Liebe, aber auch eben Schmerz und Leid, aber fühle ich getragen von diesem Gottesvertrauen.
Alles ist eitel ist auch ein Vers, den wir beim Prediger Kohelet finden, Frau Rebling, bestimmt auch.
Ja, wir haben für die verschiedenen Bücher verschiedene Töne. Und gerade Kohelet sagen wir zu Shavuot, also zum Erntefest, Shavuot, Hachak. Und dann kommt Alles ist eitel. Und das Wunderbare ist, dass wir dieses Buch auch auf den Ton für das Shir HaShirim, also das Lied der Lieder sagen, dass genau dieser Ton in eine andere Atmosphäre mit hineinkommt. Aber ich habe gerade an die Kinot gedacht, also die Klagelieder entstanden nach den ersten Kreuzzügen, die das unendliche Elend, oh Gott, jetzt werden die Texte plötzlich ganz aktuell vor meinen Augen, das den Menschen widerfahren ist, beschreiben. Und wir haben keine Melodien dazu, aber dieser Makam wäre eine mögliche Melodie, ne? Dass man also wie beim Eicha, beim Klagelied des Jeremia, eine wunderschöne Melodie hat, eine tröstende Melodie, obwohl schreckliche Dinge geschehen, die in diesem Lied beschrieben werden.
In dem osmanischen Text heißt es ja auch, Freunde und Nahestehende sterben. Da ist ganz wenig Trost, sondern es ist vor allem dieses Erleben, dass alles geht zu Ende, alles ist flüchtig. Und im Gesangbuch haben wir da, glaube ich, auch mehrere Titel. Einer ist Ach, wie flüchtig, ach, wie nichtig. 8 Strophen wird da besungen, wie vergänglich die Welt ist. Und nur am Schluss kommt, wer Gott fürcht, wird ewig stehen. Michael Frank hat das 1652 geschrieben, also kurz nach Ende des 30-jährigen Krieges. Ich habe mich gefragt, Sie haben ja, Herr Schilling, Gesangbücher durch die Jahrhunderte sich angeschaut. Sieht man da so eine Konjunktur von Klage in Kriegszeiten, dass solche Lieder dann vielleicht eher Eingang in diese Sammlungen gefunden haben? Oder ist das eigentlich immer, weil natürlich Klage immer zum menschlichen Leben dazu gehört, immer vertreten?
Das gehört schon immer zum menschlichen Leben dazu. Aber der 30-jährige Krieg hat eine ungeheure Literaturproduktion an Klagegedichten hervorgebracht. Paul Gerhardt lebt ja auch in der Zeit von 1616 bis 67, der hat praktisch den gesamten, sein ganzes Leben waren nur Kriegszeiten. Und da artikuliert sich schon, dass die ganze Trostlosigkeit des Krieges, wenn man weiß, dass da oft kein Stein auf dem anderen geblieben ist, dass Menschen, Frauen und Kinder ermordet worden sind, dass die marodierenden Soldaten durchgezogen sind. Wo soll man da mit seiner Klage bleiben? Und wenn wir vorhin davon gesprochen haben, na ja, irgendwie dreht sich's dann doch, dass die Klage wiederum zum Trost wird. Na ja, bei der Klage stehen zu bleiben, das können die Menschen fast nicht aushalten, ja? Dann heißt dann doch im Psalter, dennoch bleibe ich stets an dir. Und ich glaube, dass es keine in der christlichen Liederdichtung in Deutschland keine Zeit gibt, in der so viel Klagelieder entstanden sind wie eben im frühen 17. Jahrhundert.
Aber so jemand wie Paul Gerhardt hat auch ein lebensfrohes Lied geschrieben, Geh aus mein Herz und suche Freud. Anscheinend als Trost für seine Frau nach dem Tod eines Kindes, habe ich mal gelesen. Ich weiß nicht, ob das stimmt.
Ja, genau kann man das nicht nachweisen, aber jedenfalls hat er Frau und Kinder verloren und hat es dichterisch kompensiert. Und natürlich hat er auch wunderbare Weihnachtslieder geschrieben, Fröhlich soll mein Herz springen und anderes. Ich glaube, dass das Bedürfnis der Menschen nach Trost irgendwie dann im Bereich der Klage sich umkehrt und bei dem Halt sucht, von dem man irgendwie Hoffnung erwarten kann. Ich finde ja, es gibt eine geniale Definition Luthers, was ein Gott sei. Und dann sagt er, ein Gott ist das, worauf du deine Hoffnung setzt und ihm allein vertraust. Worauf du nun, sage ich, dein Herz hängest und dich verlässest, das ist eigentlich dein Gott. Und damit ist erstmal die Gottesfrage ganz offen thematisiert und das Herz kann je nachdem seinen Platz finden.
Falschig.
Das ist ganz interessant. Ich glaube, das ist so eine ganz fundamentale Differenz eigentlich, die wir in unseren Traditionen haben. Jetzt weiß ich nicht, wie das im Jüdischen ist, aber wir haben keine Klagelieder. Wir haben auch keine Klagedichtung. Aber wir haben vor allem in der schiitischen Tradition des Selbst-sich-Beklagens über sich selbst. Also das hört man vor allem immer wieder, wenn der Monat Muharram beginnt. Das ist sozusagen der Trauermonat, wenn wir so wollen, die ersten 10 Tage, in der Kerbela, also Imam Hussein und die Familie des Propheten in der Wüste ermordet wird, sage ich jetzt mal kurz gesagt. Und eigentlich alle Muslime zuschauen, alle anderen zuschauen. Und diese Tradition beklagt dann eben, wie konnten wir eigentlich zuschauen? Also das ist eine Erinnerung, dieses sich Beklagen an so etwas darf nicht nochmal passieren und wir müssen eigentlich immer für das Ungerechte aufstehen. Weil Gott zu beklagen würde diametral eigentlich zu der Gottesvorstellung und dem Gott-Mensch- und Gott-Welt-Beziehung eigentlich gegenüberstehen, weil alles, was kommt, sei es gut oder schlecht, ist erst einmal von Gott und wir können im Nachhinein vielleicht dann sehen, dass da ein gewisser Sinn dabei war oder was daraus Gutes entstehen kann. Aber zunächst einmal ist eigentlich die Erwartung, dass man es annimmt, akzeptiert, was da passiert.
Frau Ribling, ich las, dass im Psalter die Individualpsalmen eher beim Trost enden und die Kollektivpsalmen, so wie an den Flüssen Babylons, eher in der Klage verbleiben. Würden Sie das teilen?
Das finde ich sehr theoretisch und dann sieht man die Psalmen nicht in ihrem Zusammenhang. Ja, also welcher Redakteur das so eingeteilt hat, wissen wir nicht. Und man findet alles drin, aber zum Thema Klage haben wir natürlich Eicha, die Klagelieder des Jeremia. Das ist ein Buch, und wo die schrecklichen Geschichten erzählt werden, während der Tempel zerstört wird. Aber er endet natürlich mit einem Satz, Hashiveinu, führ uns zurück zu dir, Gott, damit wir zu dir zurückkehren können. Also in dieser reflexiven Form, dass wir einander wieder annähern können. Und es gibt eine ganz berühmte Geschichte aus dem Vilna-Ghetto, wo die Rabbis die ganze Nacht über sitzen und den ewigen Anklagen für die schrecklichen Verbrechen, die hier gerade passieren, an unschuldigen Menschen. Und in dem Moment, wo der erste Sonnenstrahl hereinfällt in das Fenster, wenden sie sich nach Osten, um ihr Morgengebet zu verrichten und Gott zu danken. Diesen Widerspruch auszuhalten war für meine Generation, ich bin Tochter einer Mutter, die in Bergen-Belsen befreit wurde, ein unglaublich schwerer Schritt aus dieser Verzweiflung, dieses »Wo war Gott?« in der Shoah. Und ich habe dann eine theologische Antwort gefunden im Talmud. Und das ist die Shechina, die göttliche Gegenwart. Es wird gefragt in einer Geschichte, der Tempel ist zerstört und die Rabbis sind unterwegs und sagen, ja, Gott ist weg. Also Gott war immer im Tempel und jetzt ist Gott nicht mehr da. Und sie sagen aber, die Shechina, die göttliche Anwesenheit, die ist bei uns geblieben und sie geht mit uns ins Exil und geht mit uns überall hin. Also meine Großeltern waren eben doch nicht allein, sondern die Shechina war bei ihnen. Und über diesen Gedanken habe ich meinen Weg zurückgefunden. Und natürlich auch der tiefen Spiritualität meiner Mutter zu verdanken, die einen unglaublichen Lebenswillen hatte und diesen Lebenswillen auch in ihrer Musik artikuliert hat. Und ich denke, das ist die Stärke. Also Minha Metza Karatiya Anani Vamerhavia. Aus der Tiefe, aus meinem engen Ort, habe ich zu dir gerufen, Gott. Und du hast mir geantwortet mit einem breiten Weg. Ja, also in dem Moment, wo ich nach Hilfe rufen kann, finde ich auch Hilfe. Und das finde ich überall in der Liturgie immer wieder. Paul Gerhardt mit seiner schrecklichen Geschichte. In dem Moment, wo du wirklich nach einer Antwort suchst, kannst du die Antwort finden. Aber es ist kann ein fast unmöglicher Weg sein, nach dieser Antwort zu suchen. Wollen wir es mal so formulieren.
Sie haben uns ein Lied mitgebracht, was da, glaube ich, auch ganz gut anknüpft. Hören wir erstmal.
Das ist alles, es ist nicht kein Sach. Ich mach derweil, was ich mach. Ich komm da wie ein Mensch, nicht kein Schluje. Gott schaut's verloren, sei wie sei. Will ich verleuben Adonai und schreien, will ich heim, Halleluja.
Obwohl sowieso alles verloren ist, werde ich Adonai preisen und schreien L'chaim auf das Leben. Halleluja. Daniel Kahn war das, US-amerikanischer Sänger, der natürlich diesen Song von Leonard Cohen ins Jiddische übertragen hat, frei übertragen hat, muss man sagen. Frau Riebling, warum haben Sie die jiddische Variante ausgesucht?
Weil Dani hier die richtigen Worte gefunden hat. Also es gibt auch jiddische Lieder, die gleich nach der Shoah entstanden sind, wo dieses Dafka drin ist, dieses und jetzt gerade, wir lassen uns nicht unterkriegen. Also was, glaube ich, ein ganz wichtiger Aspekt jüdischer Tradition und Kultur ist, dieses wir lassen uns nicht unterkriegen, wir machen weiter und wir leben. Ja, also wenn Mayim Chaim ist doch Chaim, wenn du keinen Wein hast, um einen Segensspruch zu haben, nimmst du Wasser, weil Wasser ist doch Leben. Was braucht ein Jude mehr, heißt es in einem anderen Text von Schmerke Kaczerginski. Also diese unbedingte Energie, das Leben weiterzutragen, was auch immer passiert.
Und wenn wir jetzt nochmal auf die Sprache schauen, das Jiddische, Hebräisch ist sozusagen die heilige Sprache, die Sprache der Tora, der Bibel. Wie viel kann ich Heiliges im Jiddischen singen? Wie sehr ist das eine, war es eine Alltagssprache?
Das geht ineinander über. Also wir haben diese Trennung in der Musik von säkular und religiös. Haben wir nicht. Darum frage ich immer, was ist religiös in der Musik oder was ist nicht religiös in Musik? Musik hat immer einen spirituellen Aspekt. Und das Jiddische ist natürlich Mameluschen. Es ist die Muttersprache, die wesentlich vertrauter ist. Aber wenn ich jetzt hier ein Israeli sitzen hätte, für den Hebräisch Mameluschen ist, der sieht das natürlich anders. Ja. Aber Jiddisch hat natürlich auch sehr kreativ aus verschiedenen Sprachen Begriffe und auch poetische Bilder übernommen. Und ja, das ist eins der Stücke, für den ich Dani Kahn unheimlich dankbar bin.
Frau Ischig, wenn wir uns das mit der Sprache anschauen, das Arabische ist die Sprache des Koran, der ja eigentlich gar nicht übersetzt werden soll. Was heißt das für den Ausdruck von Religion in anderen Sprachen, auf Deutsch, auf Türkisch? Ist das eher ein Hindernis oder eben wird man dadurch freier? Wir haben vorher gesagt, der Korantext wird vielleicht nicht gesungen, dafür entsteht Dichtung, die gesungen wird in anderen Sprachen.
Also selbstverständlich kann sie übersetzt werden. Wenn man den Koran verstehen möchte, muss man ihn natürlich dann so lesen, dass man ihn auch sprachlich verstehen kann. Was eben nur verloren geht, ist diese sprachliche und klangliche Schönheit, die durch die Einheit des Äußerlichen mit dem Inhalt sozusagen verloren geht. Da ist eine gewisse Harmonie drin. Das ist das Interessante, ich glaube, in der hebräischen Sprache auch, wie im Arabischen, dass die Sprache an sich selbst schon einen gewissen Groove hat, ja, so eine gewisse Melodie schon hat und die kann eben ausgebaut werden und die geht verloren. Man hat mal versucht, das hatte zur neu gegründeten Republik der Türkei, hat man das mal versucht in Moscheen, also dass man auf Türkisch den Ezan, den Gebetsruf hat verklingen lassen oder eben das Gebet dann auf Türkisch zu sprechen, hat man gemacht. Und alle haben gesagt, auch die Säkularen haben gesagt, das klingt ja schrecklich. Das klingt ja schrecklich. Lass das. Geht wieder zurück. Die religiöse Sprache ist die arabische Sprache. Und deswegen ist das Zitieren auch während des rituellen Gebetes auf Arabisch. Aber wie gesagt, in den Liedern, wenn wir das jetzt so sehen, das sind Gedichte, die auf Osmanisch, auf Persisch, auf Arabisch verfasst worden sind, die dann vertont werden und dann gesungen werden. Wobei nicht ausgeschlossen ist, dass man eben koranische Texte paraphrasiert nochmal zu Liedtexten macht. Mhm. Und ein moderner, gegenwärtiger Sänger ist ja Namju, ein persischer Sänger, der den ersten Versuch gemacht hat, nur koranische Verse zu nehmen und die zu einem Lied. Es hat nur noch gefehlt, dass er besteinigt worden ist. Ja? Also das war ja ganz schlimm bei ihm. Ich glaube, der kann gar nicht mehr in den Iran einreisen.
Aber die Idee ist doch großartig.
Die Idee ist ganz interessant. Na, der hat das eigentlich ganz toll gemacht. Also das hätten wir auch mitbringen sollen, das Lied.
Naja, da die Sprache so in ihrer Auslegung, also so vielfältig ist. Ne? Du kannst den Text immer wieder anders lesen, immer wieder neu lesen. Und ich liebe meinen Zidur, das ist auch mein Gesangsbuch.
Und Gebetsbuch.
Ja, mein Zidur. Kommt von Zeder von Ordnung, also mein Buch, so sehr, weil es ist einfach großartige Poesie. Und wenn ich das ins Deutsche, Englische oder irgendwas übersetze, dann geht wahnsinnig viel verloren. Ja, Baruch Hashem Ha'ma'arif Aravim, der die Abende abenden lässt. Wir wissen, dass Übersetzen ist. Es klingt auch so wunderschön. Dass ich also es auch sehr traurig finde, dass in einigen modernen jüdischen Traditionen das Gebet in die Landessprache übersetzt wird. Und dann geht das natürlich verloren. Dann geht auch das verloren, was ich total, total schade finde, weil damit auch der Ton verloren geht. Also in dem Moment, wo ich das Gebet nur spreche, dann geht der Ton verloren und damit auch der Kontext. Also wir sprechen von der mündlich überlieferten Tora der Musik. Jetzt habe ich das Englische ins Deutsche übersetzt. Das ist eine mündliche Überlieferung. Es wäre für mich eine Katastrophe, wenn das verloren geht. Und ich bin unter anderem auch Studienleiterin der European Academy for Jewish Liturgy in London. Und wir unterrichten genau das. Also die alten Traditionen mit den alten Texten. Und wir sind unglaublich dankbar, dass immer mehr junge Leute kommen, die das auch wirklich wieder erlernen können, weil sie auf der einen Seite die Schönheit der Poesie erkennen und auf der anderen Seite die Möglichkeiten der Improvisation. Du hast ganz viele Freiräume und hast ganz viel Raum zur Improvisation.
Herr Schilling, haben die Protestanten im Grunde sich von ihrer Kirchensprache Latein verabschiedet und damit sehr viel verloren?
Das habe ich schon die ganze Zeit gedacht, jetzt während unseres Gespräches. Also das ist einerseits eine Verlustgeschichte und die Katholiken haben ja beklagt, als die lateinische Messe abgeschafft wurde, dass sie nicht mehr überall auf der Welt in den Gottesdienst gehen und überall den gleichen Gottesdienst haben und dem folgen können. Um es nicht nur bei der Verlustgeschichte zu lassen, würde ich sagen, der Preis ist eben, dass dann die biblischen Texte wirklich für alle, die der Originalsprache nicht mächtig sind, verstanden werden können. Und das ist, glaube ich, eine echte Spannung zwischen der Musikalität eines heiligen Textes, den ich dann überall wiederfinde, und einer Übersetzung in die jeweilige Volkssprache, die dem Zweck dient, ausdrücklich, dass alle diese Botschaft verstehen und sie nicht emotional oder musikalisch aneignen, sondern verstandesmäßig aneignen. Und ist schon klar, dass das unterschiedliche Zugänge sind. Ich würde ja sagen, eine Kompensation für diese etwas verloren gegangene emotionale Dimension ist tatsächlich, dass wir dann so viel singen, jedenfalls im evangelischen Gottesdienst, und damit die Texte, wenn man sie gesungen hat, auch ein deutschsprachiger Choral natürlich so vertraut wird, wie ein hebräischer Psalm. Das gilt nur für ganz wenige Lieder. Also man sieht zum Beispiel in der Geschichte des Gesangbuchs, dass über Jahrhunderte Gemeinden nur ganz wenige Lieder kannten und auf ganz wenige Melodien gesungen haben. Und jetzt können wir alles in einer Stadtgemeinde, wo es einen guten Organisten gibt und eine singfähige Gemeinde und gedruckte Bücher.
Und wo alle Noten lesen können.
Und wo alle Noten lesen können. Aber eigentlich, sagen wir mal, das religiöse Ereignis ist eines, in der die Gemeinschaft sich versammelt, über gemeinsame Texte sich verständigt, die zum Ausdruck bringt, singend, lesend oder wie auch immer. Und damit hat es nochmal einen Mehrwert. Und in der Frage, gibt es religiöse Musik oder nicht, würde ich auch sagen, das Entscheidende für die Musik ist jedenfalls, glaube ich, in allen Überlegungen, dass die Musik eine Stiftung schon der Schöpfung ist. Das ist keine menschliche Erfindung, sondern die Musik ist geschaffen. Und was wir damit tun, sind unterschiedliche Formen der Aktualisierung, je nach unseren Tonsystemen oder Möglichkeiten. Man könnte ja die ganze abendländische Kompositionsgeschichte als einen solchen Differenzierungsprozess darstellen. Aber das Entscheidende scheint mir, wo kommt die Musik wirklich im Herzen an? Das heißt, wo leben Menschen religiös oder auch nicht religiös mit dieser Musik, die ihr Leben bereichert und ihnen mehr gibt als das Wort allein?
Frau Ischig, noch kurz.
Ja, hier sieht man nochmal fundamentale Unterschiede, weil mein erstes Gesangbuch bestand nur aus Text, also null Noten. Genau. Also die Melodien kriegt man. Also bei mir war es jetzt meine Mutter, aber entweder gibt es eine Gemeinde, die tatsächlich singt und dann weiß man auch, wie dieser Text gesungen werden könnte, oder man weiß es wirklich nicht. Und ich habe den Eindruck, mehr und mehr stirbt eigentlich aus, jetzt auf muslimischer Seite würde ich mal sagen, ne, so beispielsweise auch afghanische Musik, die nur noch im Exil existiert und gar nicht mehr in ihrem Land. Und wenn es keine Musiker gibt, keine afghanischen Musiker, wird diese Musik total aussterben, weil keiner eben mehr Noten lesen kann oder schreiben kann und so weiter und so fort.
Wir sind fast am Ende unserer Sendung angekommen. Wir haben noch ein nicht religiöses Lied, was aber, glaube ich, einen ganz guten Umgang mit diesen dunklen Tagen besingt. Der Rat ist, eine Lampe anlassen und die Zweisamkeit suchen. Hier ist Alabaster von Andrew Bird.
Nein. And the stars that hung all around us light the way to your door. Oh, won't you pour me a glass of pure alabaster cone? Sit down by the fire. Days are growing short, nights are growing longer. Gotta get much stronger to make it through.
Am Schluss möchte ich noch einen Blick in die Zukunft wagen. Wenn Sie, meine drei Gäste, auf Ihre religiöse Gemeinschaft schauen, dort, wo Sie beten und singen, was glauben Sie, welche Rolle wird das Singen religiöser Lieder da in Zukunft spielen? Frau Ischig hat schon ein bisschen angedeutet, das scheint eher etwas zu sein, was nicht zunimmt, was abnimmt.
Das ist der Trend, aber zumindest versuche ich in meinem Umfeld das Gegenteilige zu bewirken. Und ich hoffe also für die Zukunft, dass wir in den muslimischen Gemeinden, vor allem in Deutschland, auch nochmal inspiriert durch die deutsche Kultur in Bezug auf die Musik, vielleicht doch mehr dahin kommen, dass wir in unseren Gemeinden gemeinsam viel mehr singen werden. Eine Tradition, die wir kannten und die uns aus unseren Heimatländern heute hier in Deutschland verloren gegangen ist.
Frau Riebling, bei Ihnen hat man den Eindruck, man wird nie aufhören können zu singen im Judentum.
Nee, wir haben immer viel gesungen, aber das liegt natürlich daran, dass das Gebet immer ein gemeinsames Gebet war, mit der Ausnahme des 19. Jahrhunderts hier in Deutschland, also wo dann die durchkomponierten Psalmen gesungen wurde, hier Synagoge, Oranienburger Straße, 3000 Leute, ein professioneller Chor, also wo die Gemeinde sozusagen ein aktiver Zuhörer war. Solche Synagogen gibt es nicht mehr in Europa. Wir sind auf unsere Gemeinden angewiesen und wir gestalten die Tfila, das Gebet, natürlich immer gemeinsam. Und es wurde früher viel gesungen, zu Kelde Simra. Also wir beginnen unser Gebet damit, dass gesungen wird, Psalmtexte gesungen wird. Und zwar seit talmudischer Zeit. Und wir werden auch weiter viel singen. Und da wird es immer eine Überlappung geben mit dem, was auch im Alltag gesungen wird.
Herr Schilling, ist es ein neues evangelisches Gesangbuch in Arbeit? Was wird da anders werden? Wird das noch so oft gedruckt werden wie das letzte?
Das ist nicht so wahrscheinlich, aber unabhängig davon, die christlichen Kirchen werden singende Kirchen sein oder sie werden nicht sein.
Das ist eine Aussage. Frau Ischig, ich würde gerne noch auf ein Liederbuch eingehen. Ganz zum Schluss ein interreligiöses Liederbuch, das Trimum herausgegeben hat. Beschreiben Sie uns doch mal kurz, was da drin steckt.
Da steckt ganz viel Arbeit drin. Von Laien wie mir beispielsweise, aber eben auch ganz professionellen Musikerinnen und Musikern, Kantoren, Koranrezitatoren, Musikpädagogen. Wir haben uns immer wieder überlegt, zu ganz bestimmten Situationen, zu denen es noch keine Lieder gibt. Beispielsweise ein gemeinsames Dankesgebet im Kindergarten, der kulturell und religiös gemischt ist beispielsweise. Oder Lieder, die eine Melodie aus dem Jüdischen oder aus dem Islamischen haben oder Arabischen und wie auch immer. Und die dann aufgesetzt haben auf Texte, auf deutsche Texte. Also sehr unterschiedliche Neuentwicklungen, Neuschaffungen, Neukompositionen oder aber auch bekannte Texte, die in der eigenen Heimatkultur bekannt waren, Gedichte beispielsweise von Yunus Emre, die dann nochmal umgeschrieben worden sind, übersetzt, schon Vorlagen, aber nochmal eine Melodie dazu geschrieben worden ist. Ja. Und das geht so weiter. Und im Deutschen klingt es eben ganz anders. Ja. Mit Bergen und mit Steinen auch will ich dich loben, Herr, oh Herr. Mein Kind kennt die deutsche Version.
Sehr schön. Das war doch ein wunderbarer Abschluss. Ich hänge mal gleich hier diesen Literaturhinweis dran. Trimum, interreligiöses Liederbuch, gemeinsam feiern und singen, herausgegeben von Bettina Strübel. Und jetzt sage ich natürlich noch, wer hier mit mir gesprochen hat und welche Bücher und CDs wir da empfehlen können. Also vielen Dank an Yalda Rebling, zahlreiche CDs und Veröffentlichungen. Ich nenne jetzt mal nur hier die CD Juden im Mittelalter, denn da haben wir das Lied von Süßkind von Trimberg vorhin gehört. Herr Johannes Schilling hat zusammen mit Brinja Bauer das Buch herausgegeben, Singt dem Herrn ein neues Lied, 500 Jahre evangelisches Gesangbuch. Und Tuba Ischig ist Mitherausgeberin des Buches Singen als interreligiöse Begegnung, Musik für Juden, Christen und Muslime. Ich glaube, unser Gespräch hat vor allem eins gezeigt, religiöse Lieder sind ein riesiger Schatz, sehr unterschiedlich, aber doch irgendwie teilbar, wenn auch manches ungewöhnt und erklärungsbedürftig ist. Aber ich glaube, genau das haben wir hier auch ein bisschen versucht. Also vielen Dank Ihnen dreien, dass Sie da dabei waren. An dieser Stelle verabschiedet sich Anne-Françoise Weber. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen, musikreichen Tag, ob es nun an Heiligabend oder einem anderen Tag ist, an dem Sie diesen Podcast gehört haben.